Guten Morgen miteinander. Ich lese gleich den Predigttext von heute Morgen, Matthäus 8, 23 bis 27. Und er, Jesus, stieg ins Schiff und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, sodass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Da traten sie ihm zu, weckten ihn auf und sagten, Herr, hilf, wir gehen unter. Und er sagte zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf, bedrohte die Winde und den See, und es trat große Windstille ein. Und die Menschen aber verwunderten sich und sagten, was ist das für ein Mann, dass ihm sogar die Winde und der See gehorsam sind. Ein paar Freunde und ich haben vor einigen Jahren mal eine Bergtour zusammen unternommen, eine Bergwanderung. Unser Ziel war eine SHC-Hütte und schon der Zustieg zu dieser Hütte war relativ lange. Aber in unserem jugendlichen Übermut fanden wir, ja, das ist noch zu wenig. Und so entschlossen wir, dass wir eine Abzweigung nahmen, zuerst zu einer anderen Hütte gehen, wieder zurückkommen und dann erst zur effektiven Hütte aufsteigen, wo wir übernachten wollten. Das haben wir auch gemacht. Als wir zu dieser Abzweigung kamen, haben wir unsere Rucksäcke dort deponiert und sind zur ersten Hütte aufgestiegen. Nun war es leider so, dass dieser Aufstieg wesentlich länger war, als wir eigentlich gedacht hatten. Und als wir oben ankamen, sahen wir außerdem, es kamen dunkle Wolken auf. Es wird bald regnen. Aber unser Problem war, wir konnten nicht dort bleiben bei der ersten Hütte, weil unsere Rucksäcke waren ja noch unten. Also mussten wir zurückgehen, unsere Rucksäcke holen und dann sind wir aufgestiegen zur zweiten Hütte. Und als wir da aufgestiegen sind, kamen langsam die ersten Krämpfe bei den einen. Ein anderer Kollege, der kam in ein Geröllfeld hinein und war also auf allen Vieren und kaum bewegte er sich, rutschte er ab. Brauchte etwa eine Viertelstunde, bis er da wieder draußen war. Es fing dann wirklich auch an zu regnen, aber wir sind zusammengeblieben und irgendwann kamen wir bei dieser Hütte an. Absolut müde und kaputt, aber wir haben es geschafft. Und es ist klar, das hat uns zusammengeschweißt. Und noch heute, wenn wir uns sehen, manchmal kommt diese Geschichte wieder, die wir damals erlebt hatten. Und ungefähr so ging es auch den Jüngern, als sie mit Jesus da unterwegs waren. Wir merken, sie kamen auch in einen Sturm, in eine herausfordernde Situation. Und wir merken auch, die Jünger, die machten sich da Sorgen und ihr Verhalten war vielleicht nicht nur vorbildlich. Und trotzdem hat sie das mit Jesus zusammengeschweißt. Sie haben ganz viel über Jesus gelernt. Und darüber wollen wir uns heute Gedanken machen, was es heißt, mit Jesus unterwegs zu sein. Und das ist das Thema von heute, miteinander unterwegs sein, mit Jesus zusammen. So, wir schauen mal als erstes den Vers 23 ein bisschen genauer an. Und er stieg ins Schiff und seine Jünger folgten ihm. Bevor dass wir auf diese Geschichte eingehen, möchte ich kurz zurückblenden, was vorher war. Es gibt zwei Ereignisse, die für unseren Zusammenhang wichtig sind. Erstens einmal, kurz vorher hatte Jesus seine längste Predigt, die uns überliefert ist, nämlich die Bergpredigt. Und ganz am Schluss dieser Bergpredigt sagte Jesus, wer meine Worte hört und sie tut, der ist wie jemand, der sein Haus auf Felsen gebaut hat. Und der Sturm kann kommen und das Haus wird nicht einstürzen. Das ist das Erste, was wir im Hinterkopf behalten sollten. Das Zweite, gerade vorher, also bevor Jesus ins Schiff stieg, lesen wir, dass Jesus noch über rechte Nachfolge gesprochen hat. Dazu, diesen Text werde ich nachher noch lesen. Und auch das müssen wir im Hinterkopf behalten, dass es vorher gerade um Nachfolge ging. Sondern als Jesus jetzt seine Predigt beendet hatte, lesen wir, stieg er ins Schiff. Und es heißt, seine Jünger folgten ihm ins Schiff nach. Und da wird genau dasselbe Wort gebraucht, wie Jesus vorher brauchte, als er über Nachfolge gesprochen hatte. Und da wird deutlich, die Jünger haben etwas begriffen. Sie haben begriffen, was Nachfolge ist. Manchmal hat jemand so den Eindruck, wenn man die Evangelien liest, die Jünger haben noch nicht sehr viel verstanden. Aber etwas haben sie verstanden, was Nachfolge ist. Sie wollten dort sein, wo auch Jesus ist. Und da sehen wir etwas Erstes, was es heisst, mit Jesus unterwegs zu sein. Es heisst, dass wir ihm nachfolgen. Nun, für die Jünger dazu mal hat das bedeutet, erstens einmal, nicht sie gaben die Richtung oder den Weg vor, sondern Jesus. Wenn sie gefunden hätten, nein, ich will jetzt nicht ins Schiff steigen, nein, ich möchte lieber nach Jerusalem gehen oder so, dann wären sie Jesus nicht nachgefolgt. Also nachfolgen hieß für sie, wir gehen den Weg, den auch Jesus geht. Dann hat das weiter für die Jünger auch bedeutet, dass sie sich selber ein Stück weit zurücknehmen mussten. Sie mussten ihren Willen, ihre Bedürfnisse auch ein Stück weit zurückstecken. Und das wird auch deutlich in diesem Abschnitt, den wir vorher lesen, in dem es um Nachfolge geht, und den möchte ich gerne lesen, ab Vers 18. Als aber Jesus eine große Volksmenge um sich sah, befahl er, ans jenseitige Ufer zu fahren. Und ein Schriftgelehrter trat ihm zu und sagte zu ihm, Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sagt zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester. Der Sohn des Menschen dagegen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegen kann. Ein anderer aber von den Jüngern sagte zu ihm, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen, um meinen Vater zu begraben. Da sagte Jesus zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Wenn man Jesus nachfolgte, bedeutete das da ganz konkret, dass man den Wunsch nach einem eigenen Haus aufgeben musste, den Wunsch auch nach gewissen Traditionen. Nun, das alles hatte auch einen Lohn. Die Jünger konnten bei Jesus sein, wenn sie ihm nachfolgten. Sie konnten ihm zuhören, sie konnten ihm Fragen stellen und sie konnten ganz viel mit ihm erleben. Und genau das hatten die Jünger begriffen und darum war für sie klar, wir steigen auch ins Boot, wenn Jesus da ins Boot einsteigt. Nun ist klar, heute können wir Jesus ja nicht mehr so nachfolgen wie die Jünger dazumal, aber darum hat Jesus auch etwas über Nachfolge gesagt, das für uns heute auch Gültigkeit hat, nämlich in Matthäus 16, Vers 24. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mit mir gehen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Zwei Dinge sagt hier Jesus, was wir tun müssen. Erstens uns verleugnen, zweitens unser Kreuz auf uns nehmen. Und sich verleugnen mussten eben auch die Jünger dazumal schon ein Stück weit. Sie gaben ein Stück weit, ich sage es mal so, ihre Autonomie auf, um Jesus nachfolgen zu können. Die Frage ist nun, wo zeigt sich dieses Verleugnen? Ich möchte da einfach einige Punkte nennen. Sich verleugnen heißt einmal, dass ich einsehe, ich kann mir den Himmel nicht verdienen. Ich komme auch an meine Grenzen, wenn es darum geht, mir einen abschließenden Sinn des Lebens zu geben. Da brauche ich Gott. Da brauche ich auch Vergebung von Jesus und ein neues Leben, damit das möglich ist. Dafür ist Jesus für mich gestorben und dann wieder auferstanden. Nun, sich verleugnen heißt dann auch, ich lege meine Lebenspläne ganz in Gottes Hände. Ich stelle mein Leben Gott zur Verfügung. Ich sage Gott, mache du aus meinem Leben, was du richtig findest. Und wenn ich mich selber so verleugne, dann hat die Nachfolge von Jesus angefangen. Und es ist klar, das ist etwas, das wir jeden Tag neu tun müssen. Diese Entscheidung treffen, will ich heute Jesus nachfolgen oder nicht. Und so wollen wir uns jetzt einmal fragen, was heißt denn das jetzt ganz konkret für uns, uns zu verleugnen und unser Kreuz auf uns zu nehmen. Nun, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann müssen wir manchmal eben unsere Wünsche verleugnen. Vor allem diejenigen Wünsche, die nicht zu Gottes Willen passen. Zum Beispiel mein Wunsch, möglichst reich zu werden, egal was es kostet. Mein Wunsch, meinen Mitmenschen das Leben schwer zu machen, die mich nerven, die mich aufregen. Den Wunsch, meine Sexualität auszuleben, wann und wo immer ich möchte. Mein Wunsch, andere zu beherrschen oder zu manipulieren. Da muss ich mich ein Stück weit verleugnen und meinen Willen dem Willen von Gott unterordnen. Wenn ich merke, okay, das, was ich möchte, entspricht jetzt nicht Gottes Willen. Nun, das Verleugnen, das kann so weit gehen, dass man vielleicht ganze Lebenspläne verändert, die man hat. Ich habe kürzlich eine Frau kennengelernt, die wollte eigentlich einmal heiraten und eine Familie gründen, aber sie merkte, wie Gott von ihr wollte, dass sie alleine bleibt. Und am Anfang hatte sie Mühe damit, sie rang auch mit Gott damit und sagte, ich habe etwas anderes vor. Aber schlussendlich sagte sie dann, okay, wenn du das von mir willst, dann will ich es tun. Aber dann erwarte ich auch, dass du meine Bedürfnisse stillst. Das Bedürfnis nach Partnerschaft, nach Familie. Und sie hat erlebt, wie Gott das getan hat. Und er hat sie dann auch in eine Aufgabe hineingestellt, wo sie merkte, okay, jetzt ist es besser, dass ich alleine bin. Heißt es nicht, dass alle ledig bleiben sollen, die noch nicht verheiratet sind, sondern es geht darum, dass wir unsere Lebenspläne ganz in Gottes Hände legen. So, jetzt heißt es aber auch noch, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen. Und die Frage ist, was heißt das genau? Dazu mal war ja das Kreuz eigentlich ein Mittel, um Menschen hinzurichten. Und wenn jemand zum Tode verurteilt worden war, dann musste er das Kreuz bzw. ein Teil davon, meistens den Querbalken, aus der Stadt hinaustragen an den Ort, an dem er gekreuzigt wurde. Lesen wir auch bei Jesus. Und das hieß natürlich, man hat das getragen, was einem selber den Tod gebracht hat. Und genau das bedeutet es, unser Kreuz auf uns zu nehmen. Es bedeutet, dass wir das tragen, was unserem alten Menschen den Tod bringt. Und unser alter Mensch, das ist eben all das, was das tun will, was Gott eben nicht möchte. All das, was Gott zurückstößt, was Gott manchmal ignoriert. Das ist unser alter Mensch. Und Gott legt immer wieder Dinge in unser Leben, die dazu führen, dass unser alter Mensch ein Stück weit mehr absterben kann. Bei den einen ist das eine schwierige Situation bei der Arbeit, bei anderen eine Ehekrise, bei anderen ein gesundheitliches Problem. Und wenn wir diese Dinge aus Gottes Hand nehmen, dann können sie dazu führen, dass unser alter Mensch ein Stück weit mehr abstirbt. Aber ist klar, wenn wir uns dagegen auflehnen, dann wird es schwierig, Jesus nachzufolgen. Das Kreuz auf sich zu nehmen bedeutet, wir nehmen diese Dinge aus Gottes Hand, auch wenn wir sie nicht verstehen. Und vielleicht auch dann eben erleben, wie mein alter Mensch ein Stück weit stirbt. Das können verschiedene Dinge sein, das kann Stolz sein, das kann Geldgier sein, das können unreine Fantasien sein oder Prahlsucht. Diese Dinge können sterben, wenn wir unser Kreuz auf uns nehmen. So, jetzt stellt sich hier eine ganz entscheidende Frage. Es stellt sich nämlich die Frage, okay, warum soll ich dann überhaupt Jesus nachfolgen? Wenn das mich doch so viel kosten kann, wenn ich Lebenspläne einfach aufgeben muss, warum sollte ich Jesus nachfolgen? Was bringt mir das denn? Nun, zum einen ist es gut, wenn wir mal sehen, was es Jesus gekostet hat. Er hat auch das Kreuz auf sich genommen. Er hat sich selber auch verleugnet. Und er hat das alles gemacht, dass ich mit ihm unterwegs sein kann. Dass ich mit ihm leben kann. Und das kann mich motivieren, dass ich dazu auch Ja sage. Nun zum Zweiten auch darum, weil ich genau dann, wenn ich das tue, bei Jesus sein kann. Weil ich eben nur dann mit ihm unterwegs sein kann, wenn ich ihm nachfolge. Ich kann nur dann ihm nahe sein. Ich treffe immer wieder Menschen, Christen wie auch Nicht-Christen, die wünschen sich irgendwie Gott nahe zu sein. Die wünschen sich auch etwas mit ihm zu erleben, vielleicht sogar Wunder zu sehen. Aber wenn es dann darum geht, den Preis der Nachfolge zu zahlen, dann ist es plötzlich schwierig. Aber wenn die Jünger Jesus nicht nachgefolgt wären, dann hätten sie dieses Wunder auf dem See nicht erlebt. Und darum lohnt es sich, Jesus nachzufolgen. Und vor allem, Jesus wird uns viel mehr zurückgeben, als wir je für ihn geben können. Er ist der, der eben unsere Bedürfnisse stillen kann, auch diejenigen, die vielleicht entstehen, weil wir gewisse Wünsche und Pläne aufgeben. Jesus gibt mir viel mehr zurück, als ich je für ihn aufgeben kann. Und darum lohnt es sich alleweil, Jesus nachzufolgen, bei allem, was es kostet. So, und genau das haben die Jünger dazu mal begriffen. Sie haben begriffen, was Nachfolge ist, und darum stiegen sie ins Boot mit Jesus, um über den See zu fahren. Aber dann geschah etwas. Ab Vers 24 lesen wir das. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, so dass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Da traten sie ihn zu, weckten ihn und sagten, Herr, hilf, wir gehen unter. So, wir lesen, ein Sturm kam auf. Und das war eigentlich am See Genezareth nichts Außergewöhnliches. Der See Genezareth ist eigentlich komplett von Bergen umgeben. Der See Genezareth liegt ja unter dem Meeresspiegel. Und durch diese geografische Lage kam es immer wieder vor, dass vor allem so am späten Nachmittag, Abend Fallwinde entstanden. Meteorologen können das ganz genau erklären, warum das so ist. Und so war es häufig der Fall, dass eben Sturmwinde aufkamen. Und so entstanden eben auch große Wellen auf dem See. Spannend ist das Wort, das hier für diesen Sturm gebraucht wird. Das heißt eigentlich wörtlich Erdbeben. Und das war möglicherweise das Empfinden der Jünger. Die ganze Erde bebte. So heftig waren diese Wellen. Irgendwie wurde ihnen den Boden unter den Füßen weggezogen, als da dieser Sturm aufkam. Und da merken wir schon, die Jünger haben wahrscheinlich öfters mal so einen Sturm erlebt, aber dieser Sturm da, der musste besonders heftig gewesen sein. Und das taten die Jünger, wir können davon ausgehen, sie trafen zuerst mal alle Maßnahmen, die nötig waren, um das Schiff sicher zu machen. Sie waren ja Fischer, sie waren sich das sehr gewohnt, sie kannten solche Stürme. Und so haben sie alles in Bewegung gesetzt, um dieses Schiff sicher zu machen. Und während sie sich so am Abkämpfen waren, fragte plötzlich jemand, wo ist eigentlich Jesus? Wo ist Jesus? Warum hilft er ihnen nicht, gegen diesen Sturm anzukommen? Und sie suchten ihn und sie fanden ihn unten im Schiff, und der Gipfel war, der schlief. Jesus war offenbar sehr, sehr müde von seinen Predigten. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich bin ja schon müde nach einer halben Stunde am Sonntag. Aber Jesus hat den ganzen Tag gepredigt. Und darum war er so müde, dass er beim größten Sturm geschlafen hat. Und die Jünger weckten ihn und sie sagten ihm so leicht vorwurfsvoll, hey, rette uns, hilf uns, wir kommen um. Aber das war ein Vorwurf, oder? Warum schläfst du eigentlich? Siehst du nicht, dass wir in einem Sturm sind? Hey, jetzt, wo wir deine Hilfe bräuchten, da kümmerst du dich nicht um uns. Nun, wir wissen es nicht recht, es steht auch nicht da, aber ich könnte mir vorstellen, dass einige Jünger vielleicht schon es bereut hatten, dass sie da mit Jesus mitgegangen sind, ohne zu überlegen. Eigentlich weiß man ja, dass am Nachmittag solche Stürme aufkommen. Warum waren sie bloß einfach Jesus nachgefolgt? Wäre es nicht besser gewesen, vielleicht zu warten bis am nächsten Tag oder zu Fuß zu gehen? Warum waren sie nur so blöde und einfach ohne zu studieren in dieses Boot eingestiegen? Vielleicht haben einige schon bereut, dass sie Jesus einfach so nachgefolgt sind. Und da sehen wir etwas Weiteres, was es heißt, mit Jesus unterwegs zu sein. Es bedeutet nicht, dass es keine Stürme im Leben gibt. Es bedeutet auch nicht, dass einem nicht manchmal der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Genau diese Erfahrung haben die Jünger gemacht. Und es brachte sie ins Zweifeln, ob es sich überhaupt lohnt, Jesus nachzufolgen. Und ich bin mir sicher, wenn wir Jesus nachfolgen, haben wir alle schon genau dasselbe erlebt. Wir kommen in Stürme. Uns wird den Boden unter den Füßen weggezogen. Und ich möchte da einmal zusammentragen, welche Stürme kann es denn heute in unserem Leben geben. Ich werde das auf den Flipchart schreiben. Einfach einige Stürme, die uns da in den Sinn kommen. So, welche Stürme kommen euch in den Sinn, die es in unserem Leben geben kann? Krankheit. Ehekrise. Gebrechen. Wie? Arbeitslosigkeit. Tod eines Kindes. Autounfall. Einsamkeit. Einsamkeit. Wie? Krieg? Hunger?
Finanzielle Not.
Finanzielle Not? Wie? Traurigkeit. Depression. Depression. Mobbing.
Politische Gefangenschaft.
Politische Gefangenschaft. Lassen wir mal dabei, gäbe sicherlich noch mehr. Aber das sind so einige Stürme, die es auch in unserem Leben eben geben kann. Ich möchte da noch von einem Sturm von mir erzählen. Als ich 19 war, habe ich mich entschieden, doch ich möchte Jesus wirklich nachfolgen. Ich habe das vorher schon mal entschieden, aber es gab so eine Zeit, da bin ich Jesus nur teilweise nachgefolgt. Nur bei den Dingen, bei denen ich wollte, bei anderen nicht. Und als ich 19 war, habe ich mir entschieden, doch ich möchte Jesus ganz nachfolgen. Und ein halbes Jahr später habe ich mein Studium begonnen an der ETH in Zürich, in der Elektrotechnik. Und das Studium hat mir einfach nicht gefallen. Und das hat bei mir so einen Sturm ausgelöst, weil ich war mir lange Zeit so sicher, dass das mein Weg ist, dass das das richtige Studium für mich ist. Und jetzt hat mich das Studium so stark belastet, dass ich nachts nicht mehr schlafen konnte. Und da fragte ich mich schon, was soll das jetzt? Jetzt, wo ich Jesus doch ganz nachfolgen will, jetzt kommt so ein Sturm auf. Und ich war recht verunsichert und wusste nicht recht weiter. Und das war so ein Sturm, der in mein Leben kam. So, und diese Situationen, die können etwas ganz Ähnliches auslösen wie bei den Jüngern. Es kann dazu führen, dass wir mal alles unternehmen, um das Problem in den Griff zu kriegen. Mit anderen reden, alles unternehmen, was irgendwie gut ist. Und das ist ja nicht an sich schlecht, aber es kann dann sein, dass wir plötzlich so mitten im Aktivismus die Frage stellen, wo ist eigentlich Jesus? Wo ist Jesus? Glaube wird sich eigentlich zeigen, dass ich mal weiß, Gott hat alles im Griff. Auch wenn ich den Überblick nicht habe, Gott hat's im Griff. Ich denke, wenn wir dann den Eindruck haben, wie der Jünger, dass Jesus irgendwie schläft, dann kann das auch in unserem Leben zu einer Art Aktivismus führen. Das war auch bei meinem Sturm so, den ich vorher erwähnt habe, als ich da eben im Studium war an der ETH und irgendwie merkte, das gefällt mir nicht. Natürlich, ich habe mal gebetet. Aber irgendwie passierte nichts. Und dann habe ich selber angefangen zu fragen, okay, woran könnte es liegen, dass mir einfach nicht gut geht, dass mir das Studium so belastet. Und eine Idee war dann, dass ich sagte, okay, vielleicht bin ich zu fest auf das Studium fixiert. Ich muss vielleicht noch andere Dinge nebenan machen. Und ich habe ganz viele Aufgaben übernommen, von denen ich heute überzeugt bin, das war gar nicht Gottes Willen. Aber ich kam so in einen Aktivismus hinein und denke, es muss etwas gehen, ich muss etwas tun, damit sich diese Situation verändert. Aber es ist klar, die Gefahr ist, dass wir dann eben auch nicht mehr Jesus nachfolgen, weil wir da eben im Aktivismus drin sind. Und dann kann auch bei uns die Frage aufkommen, hey, warum folge ich Jesus überhaupt nach? Jetzt habe ich doch so viel für ihn gegeben. Jetzt bin ich nicht meinen Weg gegangen, sondern Gottes Weg. Ich habe meine Pläne vielleicht zum Teil sogar geändert. Und trotzdem kommt ein solcher Sturm auf in meinem Leben. Lohnt sich das wirklich, Jesus nachzufolgen? Hätte ich das vielleicht nicht sogar verhindern können, wenn ich Jesus nicht nachgefolgt wäre? Und schließlich kann auch bei mir das Gefühl aufkommen, Gott ist irgendwie am Schlafen in meinem Leben. Ich mühe mich ab, ich bete viel, ich ringe und irgendwie passiert doch nichts. Ist Gott vielleicht am Schlafen? Kennt ihr dieses Gefühl, dass man den Eindruck hat, Gott schläft? Also ich kenne es auf jeden Fall. So, wir merken also, die Jünger waren empört, nervten sich direkt über das Verhalten von Jesus. Die Frage, wie hat Jesus jetzt reagiert? Und er sagt zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf, bedrohte die Winde und den See und es trat große Windstille ein. Die Menschen aber verwunderten sich und sagten, was ist das für ein Mann, dass ihm sogar die Winde und der See gehorsam sind? So, Jesus stellt ihnen also eine Frage. Warum seid ihr so furchtsam? Warum habt ihr eigentlich Angst? Blöde Frage, könnte man denken. Weil es stürmt und weil es sehr heftig stürmt. Darum haben sie Angst. Was wollte Jesus mit dieser Frage bloß bezwecken? War das ein Vorwurf? Vielleicht. Aber man kann diese Frage auch noch etwas anders sehen. Vielleicht waren wir auch schon in so Stürmen drin. Und als wir das Ganze mal so aus Distanz angeschaut haben, haben wir gemerkt, eigentlich mache ich mir viel zu viele Sorgen. Und genau das möchte vielleicht Jesus mit dieser Frage bezwecken. Dass sie sich auch erinnern, was Jesus kurz vorher gesagt hat. Er hat doch gesagt, wer meine Worte hört und sie tut, der ist wie jemand, der sein Haus auf Felsen baut. Und es kann stürmen, wie es nur will, und das Haus bleibt bestehen. Und das hätten sie sich erinnern können. Und dann hätten sie gemerkt, eigentlich müssen wir ja gar keine Angst haben. Und Jesus möchte sie möglicherweise an diesen Punkt führen. Nun, dann kam doch noch eine Rüge von Jesus. Er sagt, ihr Kleingläubigen, ist nicht gerade ein Kompliment an seine Jünger. Jetzt, worin zeigte sich dieser Kleinglaube? Nun, es war nicht weg zu diskutieren, dass es stürmte. Es war auch nicht weg zu diskutieren, dass Jesus schlief. Aber schläft Gott? Wurden sie nicht gerade getäuscht von dem, was sie mit ihren eigenen Augen gesehen hatten? Sie sahen, Jesus schlief. Aber Gott, der schläft doch nicht. Und darin zeigte sich ihr Kleinglaube. Und dann lesen wir, wie Jesus aufstand, den Sturm bedrohte und es heißt, es wurde ganz still. Und da wird auch deutlich, dieser Sturm, der hat nicht einfach langsam aufgehört, wie jeder Sturm irgendwann mal aufhört. Weil wenn ein Sturm aufhört, dann bleibt das Wasser ja noch einen Moment aufgewühlt. Es gibt immer noch Wellen. Aber es heißt hier, es wurde ganz still. Und da merken wir, da ist ein Wunder geschehen, dass dieser Sturm auf einmal zu Ende war und auch das Wasser wurde ruhig. Und als die Jünger das sahen, verwunderten sie sich. Und Verwunderung trifft ja dann ein, wenn wir ein Wunder sehen. Also sie staunten über das, was hier geschehen war. Und nicht nur die Jünger, es heißt hier, die Menschen, also alle, die das sahen, verwunderten sich. Und damit geschah hier etwas. Ich habe vorher gesagt, wenn wir Jesus nachfolgen, bewahrt uns das nicht vor Stürmen. Das mussten die Jünger auch so erleben. Aber was würdet ihr meinen, war ihr Glauben stärker vor dem Sturm oder nach dem Sturm? ziemlich sicher nachher. Wir merken dann, sie haben es leider ziemlich schnell auch wieder vergessen, wenn wir dann weiterlesen, aber in dem Moment war ihr Glaube ganz sicher stärker nach dem Sturm. Sie konnten sogar miterleben, wie der Glaube von anderen gestärkt wurde, denn es heißt hier ja, die Menschen verwunderten sich. Nun, wenn man sie jetzt gefragt hätte, bereut ihr es immer noch, dass ihr Jesus nachgefolgt seid, hätten sie das wahrscheinlich verneint. Wenn sie Jesus nicht nachgefolgt wären, natürlich, sie hätten den Sturm nicht so erlebt, aber sie hätten auch dieses Wunder nicht erlebt. Dann wäre ihr Glaube nicht auf diese Art gestärkt worden. So, und wenn wir Jesus nachfolgen, dann macht Jesus bei uns genau dasselbe, auch in Stürmen drin. Er fragt, warum hast du Angst? Warum bist du so furchtsam? Nun, menschlich gesehen mag es absolut berechtigt sein, dass ich mir Angst und Sorgen mache, wenn ich in einem Sturm bin. Aber Gott ist ein Gott, der Stürme stillen kann. Und wenn wir von Gott reden, reden wir von dem Gott, der das Universum in 6 Tagen geschaffen hat. Und manchmal ist es gut, wenn uns Jesus genau diese Frage stellt, warum hast du Angst? Warum machst du dir solche Sorgen? Du hast doch mich an deiner Seite. Und da merken wir jetzt auch, warum es so wertvoll ist, Jesus nachzufolgen, bei allen Kosten, dass das mit sich bringt. Wenn wir Jesus nicht nachfolgen, dann sind wir ja nicht mit ihm zusammen. Und wir werden merken, auch ohne Jesus, wir werden in Stürme hineingeraten. Aber die müssen wir dann alleine ausstehen. Und das ist viel, viel schwieriger, als wenn wir wissen, Jesus ist an meiner Seite. Ich kenne jemanden, die hat kürzlich einen Todesfall in der Familie erlebt. Ein ziemlich tragischer Todesfall. Und diese Person folgt Jesus nicht nach. Und sie musste alleine damit fertig werden. Natürlich, es gab auch bei ihr Menschen, die sie unterstützt hatten, die für sie da waren. Aber so in sich drin musste sie eben doch alleine damit fertig werden. Und als ich das gesehen hatte, wurde ich ganz neu dankbar, dass ich Jesus an meiner Seite habe, egal wie der Sturm aussieht. Und darum müssen wir keine Angst haben, weil Jesus an unserer Seite ist. Und ich wünsche uns, dass Jesus auch uns diese Frage stellt, wenn wir in Stürmen drin sind, und dass wir uns auch darauf einlassen. Warum hast du Angst? Warum machst du dir solche Sorgen? Und dass wir zum Punkt kommen, wo wir sehen, ja, es stürmt wirklich. Das ist nicht wegzudiskutieren. Es ist eine schwierige Situation, aber ich habe Jesus an meiner Seite. Und wenn ich Jesus nachfolge, dann werde ich auch erleben, wie Jesus solche Stürme auch wieder stillen kann. Vielleicht nicht sofort. Es dauert auch bei den Jüngern einen Moment. Und so weiß ich auch bei mir nicht, wie lange es dauern wird, wie lange ich in diesem Sturm sein werde. Aber eins kann ich wissen, wenn ich in diesem Sturm nicht von Jesus weglaufe, dann werde ich Gottes Wirken erleben. Dann werde ich Wunder sehen. Und das kann meinen Glauben auch stärken. Das Problem ist manchmal nur das, dass ich die Erwartung habe, wenn ich Jesus doch schon nachfolge, wenn ich schon so viel für ihn gebe, dann soll er wenigstens dafür sorgen, dass ich in keine Stürme komme. Oder wenn dann einer kommt, dann soll er doch bald wieder vorbeigehen. Und wenn das nicht geschieht, kommt mein Glauben ins Wanken. Aber es ist nicht grundlos, dass Jesus gesagt hat, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, sollen wir unser Kreuz auf uns nehmen. Denn auch solche Stürme können ein solches Kreuz sein. Und wenn ich schon vorher gelernt habe, eben diese Dinge aus Gottes Hand zu nehmen, die er in unser Leben legt, die nicht immer angenehm sind, dann kann ich auch einen Sturm eben als Kreuz ansehen, dass mein alter Mensch ein Stück mehr sterben kann. Nun, genau das habe ich auch erlebt. Ich habe vorher erzählt von diesem Sturm, als ich angefangen habe zu studieren. Und es kam dann ein Punkt, wo ich wirklich angefangen habe zu beten, wenn das nicht mein Weg ist. Herr Jesus, zeig mir, was dein Weg ist. Und es war eine längere Geschichte, dass ich mich entschieden habe, Theologie zu studieren. Aber damit war ein Problem verbunden. Ich habe mich dann entschieden, eben das Studium an der ETH abzubrechen und dann an der STH zu studieren. Aber ich wurde so erzogen, dass man nach dem Grundsatz, wenn man etwas anfängt, dann macht man es auch zu Ende. Und ich bin dankbar, habe ich das gelernt. Ich finde das einen guten Grundsatz. Aber in dem Moment, als ich mein Studium abgebrochen habe, habe ich diesen Grundsatz nicht gelebt. Und das hat so ein bisschen an meinem Stolz gekratzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe genau in diesem Sturm auch gemerkt, okay, es ist ein guter Grundsatz. Ich bin dankbar, dass ich ihn habe. Aber von dem hängt auch nicht mein Wert ab. Und es machte mich auch barmherziger gegenüber anderen. Vorher habe ich andere sehr schnell verurteilt, die etwas angefangen und nicht zu Ende geführt haben. Und ich merkte dann, okay, das ist vielleicht nicht das Richtige, dass ich sie verurteile. Und da ist ein Stück weit mein alter Mensch eben abgestorben. Und wenn wir diese Stürme auf Gottes Hand nehmen, passiert noch etwas weiteres. Mein Glaube und vielleicht sogar der Glaube von anderen wird gestärkt, wenn sie sehen, was Gott in meinem Leben tut. Nun, wenn ich auf diese Stürme in meinem Leben zurückblicke, die da waren, dann möchte ich keinen zurück. Es waren alle unangenehm. Und wahrscheinlich würden sie alle dasselbe sagen, die so Stürme schon erlebt haben. Aber was ich auch merkte war, Jesus hat mich nie im Stich gelassen. Und er hat in meinem Leben auch Dinge verändert. Mein Glaube wurde oft stärker durch solche Situationen. Und genau das können wir erleben, wenn wir Jesus nachfolgen. Ich möchte noch einmal zusammenfassen, was wir jetzt gesehen haben. Wir haben gesehen, die Voraussetzung, um mit Jesus unterwegs zu sein, war, dass sie ihm nachfolgten. Und wir haben gesehen, nicht sie gaben die Richtung vor, sondern Jesus. Und es bedeutete auch, dass sie sich ein Stück weit aufgeben mussten, verleugnen mussten. Und genau das hat Jesus gesagt über Nachfolge. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selber und nehme sein Kreuz auf sich. Und wir haben gesehen, dass es bedeutet, dass wir gewisse Wünsche, die wir haben, aufgeben, wenn sie nicht Gottes Willen entsprechen. Und wir haben auch gesehen, dass wir eben unser Kreuz auf uns nehmen sollen. Das, was oft schwer ist, aber was dazu führt, dass unser alter Mensch stirbt. Und wir haben gesehen, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir bereit sind, diesen Preis zu zahlen, dann bekommen wir von ihm ganz viel. Er ist der, der dann unsere Bedürfnisse, unsere Sehnsüchte stillt und uns viel mehr zurückgibt, als wir je für ihn geben können. Und das haben die Jünger begriffen und sie gingen mit Jesus ins Schiff, fuhren auf den See und dann kam dieser Sturm. Ein heftiger Sturm. Und wir haben gesehen, einige fragten sich vielleicht schon, was bringt es, Jesus nachzufolgen? Und dazu kam, Jesus schlief in dieser Situation. Und dann haben wir gesehen, es gibt auch in unserem Leben so Stürme, wir haben hier einige aufgeschrieben und die können bei uns genau dasselbe bewirken wie bei den Jüngern. Dass wir uns fragen, was bringt es überhaupt, Jesus nachzufolgen? Dass wir auch den Eindruck haben, hey, Jesus schläft irgendwie. Und als Jesus wach war, fragte er die Jünger dann, warum habt ihr Angst? Er wollte ihnen helfen zu vertrauen, sich an das zu erinnern, was Jesus vorher gesagt hat über den Sturm und über das Haus auf felsigem Grund. Und er tadelte ihren Kleinglauben und dann bedrohte er den Sturm und es wurde ganz still. Und wir haben gesehen, sie verwunderten sich. Es hat etwas bewirkt bei den Jüngern, als sie das gesehen haben. Und da haben wir gesehen, auch wenn wir nicht vor Stürmen bewahrt werden, wenn wir Jesus nachfolgen, eines dürfen wir wissen, Jesus ist immer an unserer Seite. Und unser Glaube kann gestärkt werden und unser Leben kann auch verändert werden durch solche Stürme. Und darum wünsche ich uns das feste Vertrauen auf Jesus, auch wenn es gerade stürmt, dass wir ihm vertrauen, dass er an unserer Seite ist und dass er auch Stürme stillen kann. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der Stürme kann stillen, auch noch heute. Herr Jesus, ich möchte gerade bitten für all die Leute, die im Moment in so einem Sturm drinnen sind, dass du einfach bei ihnen bist. Dass sie dürfen merken, du bist an ihrer Seite und du lässt sie nicht allein. Danke dir, dass du sie kannst stärken kannst. Und ich bitte dich, dass sie dürfen erleben, wie du kannst Stürme stillen. Und dass ihr Glaube gestärkt wird durch den Sturm durch. Herr Jesus, ich bitte dich aber auch, dass wir dir so dürfen nachfolgen, wie das die Jünger auch gemacht haben. Dass wir parat sind, unsere Wünsche auch aufzugeben, wo wir merken, sie passen nicht zu dir. Ich bitte dich, dass wir dürfen unser Lebensplan ganz in deine Hand legen und dürfen merken, wie du uns führst. Und Herr Jesus, danke dir, dass du uns so viel mehr kannst zurückgeben kannst, als wir je für dich geben. Und ich bitte dich, dass wir das dürfen erleben. Und ich bitte dich, schenke uns immer die Bereitschaft, dir nachzufolgen und all das aufzugeben, was nicht zu dir passt. Amen.